Ja, aus meinem Wale retten ist dann eben ein Ingenieurstudium und eine Tauchlehrerinnenausbildung geworden.
Ah.
Ach was,
deshalb cool. Bin ich schon mit Walen getaucht.
Oh wow, okay. Mit welchen?
Mit Blauwalen und sonst viel mit, in Tonga und viel mit Haien ansonsten.
Mit Haien? Mhm. Ist es nicht gefährlich? Oder bin ich jetzt, ist das eine ganz doofe Frage?
Und mittlerweile habe ich genau die Menschen, die wahrscheinlich diese Kommentare schreiben, also GegnerInnen der Energiewende, einfach als Zielgruppe meines Kanals auch ausgemacht. Ich gehe speziell auf deren Fragen ein, wenn die so leicht provokant gestellt sind, versuche ich genau die zu beantworten.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hey ihr da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Was los Wissenschaft. Ich bin Lisa, bei mir ist Jan. Hi Jan.
Hallo Lisa.
Jan ist Psychologe und ich bin Physikerin und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und das machen wir heute mit Dr. Eva Maria Grommes. Hi Eva.
Hallo.
Hallo Eva. Eva und ich, das ist jetzt das allererste Mal, dass mal ein Gast, eine Gästin in derselben Stadt ist wie ich, weil wir hatten schon ein paar Mal den Fall, dass jemand in derselben Stadt war wie Lisa in Heidelberg und jetzt Stimmt. Das allererste Mal ist jemand in Köln. Das heißt, wir hätten eigentlich das Ganze auch in Präsenz machen können, wenn Lisa bereit gewesen wäre, nach Köln zu kommen.
Stopp, halt, stopp. Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an, diesen sprichwörtlichen.
Es hat sich tatsächlich gerade erst rausgestellt, dass das so ist.
Ja.
Also wir sind uns alle remote zugeschaltet. Sehr schön, dass du da bist, Eva. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Du bist promovierte Ingenieurin und du hast erneuerbare Energien studiert in Köln und dann in Luxemburg promoviert. Und mittlerweile arbeitest du wieder, in Anführungsstrichen, weil du hast eigentlich die ganze Zeit in Köln gearbeitet, aber du bist an der TH Köln und machst außerdem Videos zur Energiewende auf TikTok und Instagram. Da sprechen wir auf jeden Fall drüber und wir sprechen über den Klimawandel und darüber, warum du gerade versuchst oder warum es dir wichtig ist, diejenigen zu erreichen, die dich möglicherweise gar nicht so toll finden. Und jetzt geht's erstmal los mit dem Vorurteil. Das
Vorurteil. Was ist denn so ein klassisches Vorurteil über IngenieurInnen und stimmt dieses Vorurteil?
Über die Ingenieurwissenschaften wird oft gedacht, dass wir Technologien und Maschinen entwickeln, die überhaupt nichts mit Menschen zu tun haben. Dabei entwickeln wir eigentlich immer mit und ja auch für die Gesellschaft. Und ohne ergibt das Ganze gar keinen Sinn.
Was stellen Sie denn Leute vor, was ihr macht? Also anhand von einem Beispiel. Was glauben die, was ihr macht?
Sagen wir mal, es geht um die Entwicklung von einem Auto. Mhm. Dann könnte man natürlich einfach das Auto entwickeln, das am effizientesten fährt. Das würde aber ja überhaupt nicht die Bedürfnisse decken. Da hätte man nicht genug Platz im Kofferraum. Das Einsteigen wäre wahrscheinlich total unbequem. Vielleicht müsste man auch ein bisschen gebückt fahren, weil es so windschnittig ist. Okay. Das würde ja komplett an dem jetzigen Auto vorbeigehen.
Verstehe. Und deswegen bauen wir SUVs.
Damit wir alle bequem einsteigen können.
Ja.
Super, wir fangen an mit der Einstiegsfrage, die immer kommt, und zwar, was hast du denn damals in dein Freundebuch geschrieben als Berufswunsch, als so deinen ersten Berufswunsch, was wolltest du damals werden?
Ich glaube, ich habe da ganz klassisch Tierärztin reingeschrieben. Mhm.
90%.
Wie wahrscheinlich sehr viele.
Ja.
Klassiker.
Was daraus geworden ist, ich bin mit einem Hund aufgewachsen und ich habe jetzt auch seit ein paar Jahren wieder eine Hündin.
Ja, haben wir
das
schon gesehen
auf TikTok.
Das ist
das Nächste, was ich eine Tierärztin gekommen bin, genau.
Einen kleinen süßen, wir haben gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen, einen kleinen süßen Dackel-Terrier. Whatever Mix. Alles Mögliche drin.
Da ist
drin.
Alles Mögliche drin. Ich denke ja auch immer, wenn ich sie in einem Video mitzeige, dass das Video mehr Klicks kriegt, aber es funktioniert gar nicht.
Nee?
Was?
Habe ich die falsche Community für? Ich verstehe es auch nicht.
Alles so Technik-Nerds.
Ja.
Aber ich dachte, so ein Hund, also ich meine, in jeder Zoom-Konferenz muss nur irgendwo so eine Katze oder ein Hund auftauchen, dann sind sofort alle so, das ist wirklich krass. Hätte ich jetzt gedacht, dass das funktioniert.
Tja, Jan, musst dir ja was anderes überlegen.
Ich habe ja leider gar kein Tier.
Ja, noch nicht.
Noch nicht, nee.
Jan will sich auch einen Hund holen.
Ja, mittlerweile keinen Dackel mehr, weil mir gesagt wurde, dass wir hatten ja mal Marie hier, Verhaltensbiologin, Hundetrainerin, und die meinte, es ist schwierig mit dem Rücken, der ist sehr anfällig für alle möglichen Erkrankungen und so weiter. Deswegen leider keinen Dackel. Und wenn dann einen aus dem Tierschutz. Wenn dann einen aus dem Tierschutz. Den es ja schon
gibt.
Ja,
aber unsere Hunde können sich dann mal treffen in Zukunft.
Wenn man Ingenieurin ist, dann stelle ich mir das so vor, dass man als Kind schon irgendwie super crafty war, alles Mögliche gebaut hat, rumgebastelt hat und so weiter. War das bei dir auch so?
Ja, mein Vater ist Elektriker und ich habe immer schon meine Spielzeuge versucht selber zu reparieren. Ich hatte schon sehr früh Lötkolben in der Hand, vielleicht auch ein bisschen zu früh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber das hat mir schon immer Spaß gemacht. Das war genauso. Ich habe aus Holz alles Mögliche gebaut. Ich fand Kabel immer total interessant, dass die unterschiedlich viele Adern haben. Ich habe dann immer so Kabelreste so aufgepult und habe geguckt, wie viele andere Kabel da jetzt noch drin sind. Daran erinnere ich mich noch.
Krass. Ach cool. Also das stelle ich mir super praktisch vor. Ich kann nämlich nichts davon. Ich bin so schlecht in allem, was irgendwie so mit handwerklichen Sachen zu tun hat. Und eigentlich finde ich es total schade, weil es halt super hilfreich ist bei allem eigentlich oder bei super vielen Sachen. Und ich kann nichts. Naja.
Ja, das ist cool, wenn man, mein Vater ist Schlosser, deswegen kann ich so ein bisschen nachempfinden. Ja. Und das ist schon einfach cool, wenn man so ein bisschen technische Sachen mitbekommt und da so ein bisschen so eine Faszination dann teilen kann mit denen. Ja, das ist schon cool, das kann ich verstehen.
Voll. Kleiner Vorwurf an meine Eltern, die den Podcast auch hören. Leute, ihr hättet mir da wirklich ein bisschen mehr zeigen müssen.
Ja.
Naja, wann stand denn für dich fest, du willst auch so in die Richtung irgendwas machen? Und vor allem so als zweite Frage, warum hast du dich denn direkt dann so früh schon spezialisiert? Also dein Studiengang erneuerbare Energien ist ja ein ingenieurwissenschaftlicher Studiengang, aber du hättest ja einfach auch was, du hättest ja auch Maschinenbau oder so studieren können, irgendwas ein bisschen breiteres noch. Warum, wie kam es überhaupt dazu, das wirklich auch beruflich machen zu wollen? Du wolltest ja erst Tierärztin werden. Und warum dann direkt spezialisiert?
Da gab es eine ganz gute Überleitung zwischen Tierärztin und Ingenieurin im Endeffekt. Ich wollte als Jugendliche die Wale retten, weil ich ein Walposter in der Bravo gesehen habe. Und ich fand Wale toll und da wollte ich Wale retten. Und dann habe ich recherchiert, wo rettet man die Wale? Bei Greenpeace. Dann bin ich zu Greenpeace gegangen und habe ganz viel über Atomkraft gelernt und warum das vielleicht doch nicht so cool ist. Dann warum Kohle vielleicht nicht so cool ist. Und dass erneuerbare Energien einfach die bessere Alternative sind. Und dann war mir so mit 14, 15 tatsächlich schon klar, ich würde gern was mit erneuerbaren Energien machen. Ah. Und dann gab es in meiner Stadt einen Studiengang, der genauso hieß. Und dann war die Entscheidung sehr schnell.
Okay. Ah,
du hast auch ein Tattoo mit einem Wal, oder?
Ist das ein Wal? Stimmt. Ja.
Was ist, warte, lass mich zeigen. Also ich will raten, was es für einer ist. Ich bin sehr gut da drin, aber ich sehe es nur so halb. Ja, ist wahrscheinlich Blauwal. Ein Blauwal, ne?
So ist ein Blauwal.
Ja, ist ein Blauwal.
Ist das ein Classic. Taucher daneben oder eine Taucherin?
Ja, das bin ich darunter als Taucherin.
Und cool. Zwar im Maßstab 1:1, ne?
Genau.
Blauwale werden nämlich 30 Meter lang. Boah, ich muss direkt. Gott, egal. Wir fangen
ich bin
nicht
ja
an
gar
mit,
nicht so
mit der
Wal.
Tiernörderei.
Ich bin ja gar nicht so ein Wal-Mensch, aber cool. Nee, ich habe doch schon erzählt, ich habe so eine Thalassophobie, dass ich so Angst habe vor so großen Meerestieren.
Oh, okay.
Aber ich finde Wale sonst super. Also das Konzept finde ich toll.
Das Konzept Wale findest du gut.
Das Konzept Wale finde ich klasse und ich möchte auch, dass es denen gut geht. Aber ich möchte die nicht, also ich finde die gruselig, wenn ich die sehe.
Wirklich?
Aber auf dem Tattoo geht's. Ja, die sind
auch
viel zu groß.
Auch wenn du die so an Land, also na gut, das, aber wenn du die so ein Modell sehen würdest.
Ja, das finde ich gruselig.
Okay.
Das ist zu groß.
Ja, aus meinem Wale retten ist dann eben ein Ingenieurstudium und eine Tauchlehrerinnenausbildung geworden.
Ach was,
deshalb
cool.
bin ich schon mit Walen getaucht.
Oh wow, okay. Mit welchen?
Mit Blauwalen und sonst viel mit, in Tonga, im Königreich
Krass.
Tonga.
Wow.
Im Südpazifik, ja. Und viel mit Haien ansonsten.
Mit Haien? Ist es nicht gefährlich? Oder bin ich jetzt, ist das eine ganz doofe Frage?
Was waren das für Haie?
Es kommt drauf an, natürlich, wie gut man tauchen kann, wie die Haie so drauf sind, wo man die trifft. Aber generell ist das nicht so gefährlich.
Was waren das für Haie?
Mit Tigerhaien.
Was?
Viel.
Okay, aber Tigerhaie.
Ich habe auch einen Tigerhai tätowiert.
Tigerhaie sind wirklich eigentlich, also ich würde sagen, so in dem Ranking der meisten Angriffe sind Tigerhaie schon so in den Top 5, oder?
Ja.
Also ist doch gefährlich.
Das kommt immer auch drauf an, wo man mit denen taucht. Also wenn die jetzt gewöhnt sind, dass da andauernd angefüttert wird, ist es natürlich gefährlicher, als wenn du die wirklich in der Wildbahn triffst.
Mhm. Alter, krass.
Also das finde ich jetzt schon irgendwie krass. Okay, gut. Das wird ja interessant, wenn wir gleich drüber sprechen, dass du dahin gehst, wo es wehtut. Das passt ja so ein bisschen dazu. Bin ich gespannt. Okay, gut. Okay, das war dann relativ früh schon klar mit 14, 15. dann hast du das gemacht. Das erschließt sich mir total. Und dann hast du ja irgendwann beschlossen, jetzt mache ich auch Wissenschaftskommunikation. Jetzt gehe ich auf TikTok und poste da, 2022 hast du angefangen, poste da irgendwie Videos zur Energiewende. Und wenn man da mal so zurückscrollt, dann sieht man so, als allererstes Video ist eben so eins oder zwei, glaube ich, von diesem süßen kleinen Hund, der so über eine Wiese rennt. Und dann kommen so die ersten Energiewende-Videos. Mhm. Und da hast du ja am Anfang, glaube ich, dann gefragt, was sind denn so eure Fragen zur Energiewende? Ich würde die jetzt gerne erklären. Also ist von Anfang an so sehr daran orientiert, was deine, da konnte man noch nicht Community sagen, aber was so die Leute wissen wollten. Später dann deine Community vielleicht. Warum hast du ausgerechnet TikTok ausgesucht?
Ich habe mir TikTok ausgesucht, weil ich eine Zielgruppe erreichen wollte, die sonst nicht nach Energiewende-Content sucht. TikTok war ja damals die einzige Plattform, die so algorithmusbasiert gearbeitet hat, wo du hauptsächlich Videos vorgeschlagen bekommen hast und jetzt nicht nur von Menschen, die du folgst, Videos gesehen hast. Und mir war es wichtig, eben genau die Leute zu erreichen, weil die Energiewende ist ein Thema, das spielt in unser aller Leben eine Rolle, ob wir uns jetzt speziell dafür interessieren oder nicht. Also wir haben alle Fragen und ich wollte da eine Plattform bieten, wo eben genau die Fragen gestellt werden können. Und habe dann im ersten Video, genau wie du gesagt hast, einfach gesagt, hi, ich bin Eva, ich habe erneuerbare Energien studiert, ich promoviere gerade und will eure Fragen beantworten. Und dachte, dass da vielleicht 2, 3, 4 Fragen kamen und es waren dann ein paar hundert. Damit hatte ich auch nicht gerechnet.
Okay. Wow, okay. Beim ersten krass. Video direkt. Mhm. Wow, krass.
Nicht schlecht. Das hat, glaube ich, der Simon Meyer-Fiaker auch gesagt, dass direkt das erste Video irgendwie ziemlich gut lief. Sehr interessant, okay. Und dann kamen diese Fragen und dann hast du weitergemacht. Aber du hast mir in einem früheren Interview auch gesagt, dass relativ viel negative Kommentare, vielleicht auch Hasskommentare kamen. Das stelle ich mir schwierig vor, wenn man so sich, also es ist ja schon eine Herausforderung oder so ein bisschen, man braucht ja schon ein bisschen Überwindung, wenn man so das erste Video postet und ist dann total gespannt, wie kommt es jetzt an. Und dann bekommt man auch negative Kommentare, ziemlich viele. Mhm. Wie war das und wie hast du es geschafft, dann trotzdem weiterzumachen?
Das hat mich auch wirklich verunsichert, auf jeden Fall, gerade am Anfang. Ich hatte überhaupt nicht mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet. Ich dachte beim ersten Video, ich habe jetzt hier meinen kleinen Space, wo ich mich ein bisschen ausprobieren kann. Ich zeige das erste Mal mein Gesicht, ich spreche das erste Mal in der Kamera. Mhm. Das war alles ganz aufregend. Und dass sich das dann so viele Leute anschauen, hätte ich eben nie gedacht. Direkt nach dem ersten Video und den Kommentaren dachte ich, gut, ich mache das nicht weiter. Mhm. Ich habe da gar keinen Sinn drin gesehen, mir so viel Hasskommentare durchzulesen. Mhm. Und dann habe ich viel mit FreundInnen drüber gesprochen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und die haben mich gefragt, was möchtest du? Möchtest du in der Öffentlichkeit stehen oder möchtest du, dass das Thema in der Öffentlichkeit steht? Mhm. Und da war für mich die Antwort ganz klar, das Thema. Mhm. Und seitdem habe ich da einen ganz anderen Blick drauf und habe auch mit der Zeit einen Umgang damit gefunden. Ich bekomme nämlich immer noch so viele Hasskommentare. Und zwar habe ich angefangen, die zu beforschen, zusammen mit Professor Dr. Claudia Frick, Professorin für Wissenschaftskommunikation. Und wir haben jetzt schon diverse Studien auf meinem Kanal durchgeführt und qualitativ die Hasskommentare ausgewertet und geschaut, wo kommen die denn her? Mhm. Wie viele sind es überhaupt? Das sind 41%.
Wow.
Was?
In einer Studie, die wir durchgeführt haben über 12 Videos, waren 41% polarisierende Kommentare und schauen eben, worum geht's da, gegen wen sind die gerichtet.
Also sind die Videos, geht's jetzt nur um deine Videos?
Ja.
Und gegen wen sind die gerichtet im Sinne von, geht's gegen das Thema, also gegen erneuerbare Technologien, erneuerbare Energien oder geht's gegen dich persönlich als Wissenschaftlerin? War das so die Frage?
Genau, viele gehen wirklich gegen mich als Person.
Ja?
Und
okay.
Die meisten, die gegen mich gehen, die versuchen mir die Kompetenz abzusprechen.
Ah.
Dann gehen aber auch einige Richtung Politik generell.
Mhm. Okay.
Dass du gesteuert bist von der Politik oder was meinst du? Oder dass du eine linksgrün versiffte Dinkeldörte bist oder was auch immer.
Das auch. Dinkeldörte und Greta sind Wörter, die sehr häufig in meinen Kommentaren vorkommen. aber auch, also manchmal komme ich gar nicht im Kommentar vor und es kann ja trotzdem ein polarisierender Kommentar sein. Manchmal regen sich die Menschen einfach über die generelle Politik bezüglich der Energiewende auf und beleidigen so ein bisschen in die Richtung und sehen dann einfach die Kommentarspalte als Space dafür. Und das war natürlich nicht einfach, aber diese Studie hat mir total dabei geholfen, mit den Kommentaren umzugehen, weil ich seitdem immer die Wissenschaftlerin-Brille aufsetze, wenn ich meine Kommentarspalte schaue. Also ich kategorisiere jedes Hasskommentar erstmal in meinem Kopf und überlege, aha, was ist denn da wohl der Hintergrund gewesen? Ich überlege, wie man es vielleicht auswerten könnte. Und das hat mir dabei total geholfen.
Weil du dadurch so eine gewisse Distanz aufbauen kannst zu den Kommentaren.
Ja.
Okay, voll interessant.
Und mittlerweile habe ich genau die Menschen, die wahrscheinlich diese Kommentare schreiben, also GegnerInnen der Energiewende, einfach als Zielgruppe meines Kanals auch ausgemacht. Ich gehe speziell auf deren Fragen ein, wenn die so leicht provokant gestellt sind, versuche ich genau die zu beantworten.
Das heißt, du versuchst die zu erreichen, die dich nicht sowieso schon gut finden. Das versuchen ja auch viele. Das ist ja eigentlich sogar das
Häufigste.
Was man häufig so, ja, vielleicht in der Wissenschaftskommunikation auch so, wir machen ja dann, wir bieten ja beide so Kurse an über das NAWIC, das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation. Und da ist ja häufig auch so die Idee, dass man versucht, so das eigene Publikum zu finden. Also so das, was die, aber das sind dann eigentlich immer eher Leute, die einen gut finden oder das Thema interessant. Und bei dir ist es ja genau andersrum. Du versuchst, die Leute zu finden, die dich vielleicht blöd finden, weil du da vielleicht den größten Impact hast. Ist das so die Idee?
Ja, weil es im Endeffekt nicht um mich geht.
Genau.
Also die Menschen, die Energiewende eh gut finden, da gehe ich davon aus, die werden sich ihre Fragen selber im Internet beantworten. Ich bringe ja meistens keine neuen Antworten. Also man könnte die Antwort auch selber recherchieren. Aber was eben neu ist, diesen Space zu bieten, überhaupt Fragen zu stellen und darauf eine wissenschaftliche Antwort zu bekommen.
Was ich mir auch vorstellen könnte, was also in den Kommentarspalten häufiger mal vorkommt, sind so weit verbreitete Mythen. Und vielleicht haben wir davon ein paar aufgegriffen in der nächsten Rubrik. Fünf
schnelle Mythen. Eva, bist du bereit für 5 schnelle Mythen?
Ich bin bereit.
Super. Dann legen wir los. Mythos Nummer 1. Wir brauchen in Zukunft immer noch Kernkraftwerke, um die Grundlast zu sichern.
Nein.
Mythos Nummer 2. Windräder funktionieren nur bei starkem Wind.
Nein.
Mythos Nummer 3. Windräder sind schlecht für die Biodiversität, a.k.a. Die töten Vögel.
Jein.
Sehr gut. Mythos Nummer 4. Solarstrom ist die günstigste Stromquelle der Welt.
Yes.
Und Mythos Nummer 5. Die Herstellung von Solaranlagen verbraucht mehr Energie, als sie erzeugen.
Auf gar keinen Fall. Nein.
Also nein. Klasse. Okay, vielen, vielen Dank. Gut, Eva, einmal haben wir ein Jein gehört. Und da wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen nachhaken. Und zwar, ob Windräder schlecht für die Biodiversität sind. Was steckt denn dahinter?
Du hast ja das Beispiel Vögel auch genannt. Das kann man einfach nicht leugnen. Bestimmte Vogelarten sind bedroht durch Windräder unter anderem. Sie sind viel bedrohter durch andere Quellen, wie zum Beispiel Hauskatzen oder Glasscheiben. Aber trotzdem sollte natürlich minimiert werden, wie viele Vögel durch Windräder getroffen werden. Und da gibt es schon ganz viele Ansätze. Es gibt so Vogelwarnsysteme, dass Windräder abgeschaltet werden, wenn Vogelschwärme in der Nähe sind. Oder man streicht jedes zweite Rotorblatt schwarz. Dann sehen die Vögel nämlich nicht mehr weiße Rotorblätter vor einem weißen Himmel, sondern ein schwarzes Rotorblatt vor einem weißen Himmel. Und daran sollte auf jeden Fall noch geforscht werden. Deshalb jein.
Okay.
Warum macht man das denn nicht grundsätzlich? Einfach ein Wind, also eins von den Blättern irgendwie schwarz oder so oder alle schwarz?
Es gab bisher erst eine Studie dazu, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren kommen.
Okay, ist halt ein bisschen auffälliger dann, ne?
Ästhetisch wahrscheinlich nicht so ansprechend.
Hm.
Aber sie sind ja wahrscheinlich auch vom Klimawandel bedroht, diese Vogelarten, oder?
Auf jeden Fall und viel bedrohter vom Klimawandel als durch Windräder.
Oder durch Fenster. Du bist promovierte Ingenieurwissenschaftlerin und es ging in deiner Doktorarbeit um bifaziale Photovoltaiksysteme. Und jetzt habe ich mich gerade schon versprochen, was ein guter Indikator dafür ist, dass ich nicht weiß, was das ist. Was ist das denn?
Bifaziale Solarsysteme sind Photovoltaikanlagen, also Solarsysteme, die von beiden Seiten Strahlung empfangen und umwandeln können. Die, die man so üblich auf dem Dach liegend sehen, die können ja nur von einer Seite die Sonne empfangen und dann eben in Strom umwandeln. Und bifaziale Solaranlagen können zum Beispiel als Zäune genutzt werden oder auch als Überdachung von Autobahnen oder als Carport. Da gibt es alle möglichen Anwendungsmöglichkeiten.
Und kriegt man dann einfach doppelt so viel Strom pro Zelle? Also kann man das so rechnen? Also ist es dadurch einfach effizienter als eine normale Solarzelle?
Ganz so viel ist es nicht. Es ist effizienter pro Fläche. Also du kriegst pro gleicher Fläche vielleicht so 20% mehr raus.
Okay, und dann ist einfach, also wie kommt das Licht denn auf die Unterseite von der Zelle irgendwie? Das kann ich mir noch nicht so gut vorstellen.
Es ergibt jetzt nicht so viel Sinn, wenn man bifaziale Solaranlagen aufs Dach legt.
Ja,
dann
okay.
Dann kommt kein Licht auf die Rückseite. Aber wo die zum Beispiel ganz oft eingesetzt werden, ist in der Landwirtschaft als Überdachung für Pflanzen, die besonders anfällig sind für Hagel oder so. Dann hängen die auf so 6-7 Meter Höhe. Dann können die Landmaschinen noch drunter herfahren. Und dann kommt einmal das Licht oben von der Sonne und dann das Licht, was vom Boden reflektiert wird, kann dann die Rückseite noch erreichen. Und so hat man dann gleichzeitig mehr Ertrag pro Fläche. Die Fläche ist doppelt genutzt, weil man darunter was anpflanzen kann. Und die Pflanzen sind auch noch vor Hagel oder Starkregen oder so geschützt.
Okay, spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass man da so einen Spiegel hinlegen muss.
Wenn man einen Spiegel drunter legen würde, dann würde man auch Hitzestrahlung reflektieren. Und wir wollen nicht unbedingt, dass die Zellen heiß werden, sondern wir wollen nur den Teil des Lichtes, der sich halt gut umwandeln lässt.
Und das ist sichtbares Licht oder Infrarotlicht oder ich kenne mich da nicht so aus.
Die Solarzellen profitieren besonders von diffusem Licht, also Licht, was so sehr weit gestreut wird. Mhm. Und das würde man mit einem Spiegel verhindern.
Also ein bisschen wie die Sonne ist wahrscheinlich auch dann eher diffus.
Genau, also die Sonne hat einen diffusen und einen direkten Anteil, also manche Strahlen werden auch direkt reflektiert.
Kurze Frage, heißt das dann, dass die Solaranlagen besser funktionieren, wenn es ein bisschen bewölkt ist und die Sonne durch so einen leichten, also ein bisschen diffuser wird durch die Wolken, ist das so, als wenn sie direkt draufballert?
Ja, die haben tatsächlich, wenn es leicht bewölkt ist, eine höhere Effizienz.
Ah, okay.
Das heißt aber nicht, dass die mehr Strom produzieren, weil natürlich durch direktes Sonnenlicht schon noch mal mehr Sonne generell aufs Panel trifft, aber die Effizienz ist höher bei diffusem Licht.
Okay.
Mhm. Effizienz heißt, die bekommen mehr Strom für Gegenlicht sozusagen raus.
Genau.
Aber richtig. Es ist von der absoluten Menge trotzdem weniger, als wenn die Sonne ballert.
Ja.
Okay.
Ah, okay. Wusste ich auch nicht. Cool. Du arbeitest jetzt aber nicht mehr in diesem Bereich der bifazialen Zellen, sondern du bist jetzt Gruppenleiterin, schon sehr kurz nach deiner Promotion. Also sehr, sehr cool. Und da forschst du zu Akzeptanz von Technologien, die zur Energiewende genutzt werden. Das finde ich sehr cool. Das hatte auch ein bisschen Bezug auch zu deiner Outreach oder deiner Wissenschaftskommunikationstätigkeit. Was sind denn so Technologien, die eher eine große Akzeptanz genießen und welche haben eher wenig Akzeptanz?
Solaranlagen zum Beispiel haben eine recht hohe Akzeptanz. Auch die Freiflächenanlagen, die wir so links und rechts von der Autobahn sehen, da habe ich jetzt noch nie eine BürgerInneninitiative gesehen, die sich so dagegen auflehnt.
Ja.
Gegen Windkraft aber schon. Also Windkraft hat eine recht niedrige Toleranz jetzt im Vergleich zu anderen Energiewende-Technologien. Da gibt es öfter Initiativen, die Windkraftwerke verhindern wollen.
Mhm.
Bei Stromtrassen genauso. Stromtrassen werden oft übersehen so als Technologie der Energiewende. Wir brauchen die aber einfach, um den Strom halt in Deutschland besser zu verteilen.
Ja.
Und da gibt es auch immer recht viele Proteste.
Aber was meinst du, woran liegt das mit den Windrädern, dass die so viel Abneigung auslösen in Menschen?
Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass die einfach sehr präsent in unserer Umwelt sind. Also wenn wir uns umschauen in der ländlichen Region, von Weitem kannst du eine Freiflächenphotovoltaikanlage nicht sehen, ein Windrad aber dann doch.
Mhm.
Ich finde das halt immer faszinierend, weil also ich komme ja aus Norddeutschland und Leute, die dann also fahren ja in Urlaub nach Norddeutschland und sagen dann immer so, ah, das ist so schön und so. Und dann sehen die auch immer die Windräder und so. Das finden die, romantisieren die total, dass das so toll aussieht. Und dann, aber wenn es darum geht, hier irgendwie, also in Baden-Württemberg oder wo auch immer, ein Windrad aufzustellen, dann sind immer alle so, ah, das ist alles so hässlich. Und dann denke ich mir so, aber also in meiner Heimat, also für mich ist das gar nicht so ein Problem, weil also ich kenne das halt nicht anders, als dass überall so weit du gucken kannst und du kannst ja sehr weit gucken in Ostfriesland, weil es gibt da keine Berge, gibt es halt immer Windräder. Also es würde mich eigentlich mal interessieren, ob da die Akzeptanz irgendwie unterschiedlich ist zwischen Nord-Süd. Wahrscheinlich ist es so, könnte ich mir vorstellen.
Ja, die Akzeptanz ist wesentlich höher im Norden.
Ja.
Das ist wahrscheinlich einfach ein Gewöhnungseffekt.
Ich finde Windräder auch schön. Also ja. Ich schaue mir die auch an und freue mich. Ich finde es einfach so beeindruckend, immer wenn ich mir so ein Windrad angucke und es dreht, dann weiß ich, das versorgt irgendwie gerade ein paar hundert Haushalte mit Strom, indem es sich dreht. Mhm. Finde ich schon ganz cool.
Liegt das vielleicht auch so ein bisschen daran, ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt Solaranlagen irgendwie akzeptierter sind, weil man selber daran auch Anteil haben kann. Also man sich selber auch so ein paar aufs Dach hauen kann oder auf den Balkon. Und Windräder ist sowas, was irgendjemand dann so in die Landschaft stellt und man selber hat irgendwie keinen direkten Nutzen davon. Also hat man natürlich indirekt, ne, weil man mit Strom versorgt wird, aber man trägt nicht eine Verantwortung dafür. Man kann sich das nicht selber holen. Das ist irgendwie so fremdbestimmt. Weißt du, ob das auch so ist? Oder?
Die Akzeptanz von so einem Windpark steigt, wenn er gebaut ist. Weil sobald er gebaut ist, profitieren meistens die Gemeinden drumherum davon. Okay. Die kriegen ja Mieten für die Flächen und so weiter. Und oft wird auch ein günstigerer Stromtarif für die Gemeinden drumherum angeboten. Und bei Solaranlagen ist das auch ganz spannend. Du hast recht, die kann man eben selber aufbauen, beziehungsweise man kann selber Strom damit produzieren. Mhm. Und da gibt's ganz oft den Nachbarschaftseffekt. Also wenn jemand in der Nähe eine Solaranlage hat, dann werden es immer mehr. Das verbreitet sich.
Du meintest ja, also manche haben eine höhere, manche eine geringere Akzeptanz. Ich frage mich, was so bei der Wärmepumpe schiefgelaufen ist eigentlich. Weil irgendwie war das ja eine Zeit lang das größte Problem war, scheiße, wir müssen uns alle eine Wärmepumpe einbauen. Das wäre der absolute Untergang Deutschlands, hatte man das Gefühl. Was ist da in der PR-Agentur der Wärmepumpen schiefgelaufen?
Da gab es auf jeden Fall ein Kommunikationsproblem. Das gibt es auch immer noch. Viele sehen die Wärmepumpe als so Horrortechnologie, genau wie du gesagt hast. Dabei kann die so viel Gutes tun für die Energiewende. Norwegen heizt, glaube ich, zu 60% gerade schon mit Wärmepumpen. Und das bei teils minus 25 Grad. Und trotzdem wird hier gesagt, wenn es kalt ist, können wir keine Wärmepumpe nutzen. Das stimmt alles nicht.
Okay, ja, krass. Also
da kursieren einige Mythen.
Hätten wir auch mal ein extra Mythen machen können zu den Wärmepumpen eigentlich. Aber da bin ich nicht so im Thema drin. Aber es ist schon interessant. Aber ja, es war irgendwie so ein, fand ich einfach faszinierend irgendwie, wie das so ein Teufelszeug wurde, so schnell.
Ja, und es gibt ja genau das Gegenbeispiel, Wasserstoff zum Beispiel. Ja. Der also als Energiewende-Joker dargestellt würde, als könnte Wasserstoff all unsere Energiewende-Probleme lösen.
Mhm. Aber es ist nicht so. Höre ich aus deiner Antwort
Auf keinen
raus.
Fall, nee. Nicht in allen Bereichen eben. Also Wasserstoff in der Wärmewende ergibt überhaupt keinen Sinn. Dass die Wärmepumpe auf jeden Fall die bessere Alternative. Wir sollten nicht einfach weiterhin irgendwas verbrennen. Genau wie Wasserstoff in der individuellen Mobilität. Also einfach Wasserstoffautos statt E-Autos. Super ineffizient. Wo Wasserstoff richtig gut ist, ist in der Stahlproduktion oder in der Düngermittelproduktion. Da kann man super viel CO2 sparen, indem wir da jetzt einfach grünen Wasserstoff einsetzen würden. Und für die anderen Technologien haben wir einfach nicht genug Wasserstoff aktuell. Weil wenn wir Wasserstoff mit Kohle herstellen, dann können wir es auch lassen. Ja. Der bringt eben nur was, wenn er grün produziert ist.
Ja, das finde ich auch faszinierend. Ich glaube, das ist ja dieses berühmte Technologieoffenheitsthema. Aber ich verstehe nicht, warum es für manche Technologien gilt und für manche nicht. Das finde ich irgendwie faszinierend. Aber du forschst ja darüber, du bist ja die Expertin. Spielt denn die gesellschaftliche Akzeptanz eine große Rolle für Technologien, wenn die in der Energiewende eben was zu reißen haben? Also ich denke, die Antwort hast du schon so ein bisschen gebracht. Aber wie groß ist diese Rolle und wie kann man vielleicht die Akzeptanz von Technologien auch erhöhen?
Ja, auf jeden Fall spielt es eine sehr große Rolle. Ich würde sogar so weit gehen und mittlerweile sagen, dass die Energiewende nicht unbedingt mehr ein Technikproblem hat, sondern ein Kommunikationsproblem. Wir haben die Technologien für eine erfolgreiche Energiewende. Sie werden nur noch nicht überall eingesetzt.
Und woran liegt das? An dem Kommunikationsproblem, meinst du?
Das liegt auf jeden Fall an der lokalen Akzeptanz von einigen Themen, wie jetzt Windkraft und Stromtrassen zum Beispiel. Das liegt aber natürlich auch an der Politik, die das teils noch nicht so stark durchsetzt, wie sie vielleicht sollten, wenn wir uns die Klimakrise anschauen.
Auf jeden Fall. Ist ja jetzt auch wieder im neuen Koalitionsvertrag nicht wirklich Grund zur Hoffnung gegeben. Aber wie können wir in der Forschung oder wie kann deine Forschung dazu beitragen, diese Akzeptanz vielleicht ein bisschen zu erhöhen oder dieses Kommunikationsproblem ein bisschen zu lösen.
Ich forsche gerade auch viel, wie man denn eigentlich GegnerInnen und die stille Mehrheit erreichen kann, gerade zum Beispiel auf TikTok. Ich glaube, das ist ein großer Weg. Die GegnerInnen werden oft ignoriert, wenn es um die Kommunikation von solchen Themen, solchen Transferprozessen wie jetzt der Energiewende geht, weil gesagt wird, gut, die können wir ja eh nicht mehr überzeugen. Vielleicht können wir die auch nicht überzeugen, aber die sind halt sehr laut und die dominieren oft die Meinung. Deshalb finde ich es trotzdem wichtig, deren Fragen zu hören. Und genauso ist es mit der stillen Mehrheit. Das sind die, die so ein bisschen unentschlossen sind, die mal gehört haben, Wärmepumpen funktionieren bei uns nicht. Vielleicht glaube ich das einfach und bleib bei meiner Ölheizung. Und ich glaube, es ist wichtig, genau die Leute abzuholen und deren Fragen zu beantworten.
Ist ein bisschen wie das, also ein bisschen wie bei Fake News und Verschwörungstheorien auch, dass du hast so einen harten Kern, der das verbreitet und sehr laut ist. Und wenn du denen nicht widersprichst, dann steht das erstmal unwidersprochen da. Und dann Leute, die eben sich nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, Leute, die still mitlesen, die kriegen dann den Eindruck, das ist einfach eine legitime Position wie jede andere auch. Und das ist das eigentlich Gefährliche daran, dass so wirkt das dann überzeugend. Und das sind eben die Leute, die man nicht mitbekommt. Das sind eben die Leute, die still sind. Aber die muss man sich sozusagen dann vorstellen. Das habe ich auch immer gepredigt, als ich noch zu Fake News und Verschwörungstheorien geforscht habe. Also das passt so voll gut zusammen.
Als ich mit TikTok angefangen habe, habe ich mir den Hashtag Energiewende auf TikTok angeschaut. Und es gab nur Verschwörungstheoretiker in Videos. Also viel über Energie, die man so frei aus der Luft greifen kann. Es wurde viel gependelt und mit Kristallen gearbeitet, ja. Aber es gab wirklich nichts Wissenschaftliches zur Energiewende und das war dann auch eine meiner Motivationsgründe, da mal was dagegen zu setzen.
Hast du den Hashtag gekapert?
Yes.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt sieht man Videos von dir hoffentlich bei Hashtag Energiewende. Dein Handle ist Energiewende erklärt, ne?
Ja, genau.
Sehr schön. Ja,
können ja alle Zuhörenden mal ausprobieren, ob man mich sieht, wenn man Hashtag Energiewende sucht.
Sehr gut, sehr gut. Eva, jetzt wollen wir dir noch die Chance geben, zum Schluss noch mal ganz kurz zu sagen, was du schon immer Leuten sagen wolltest über Solaranlagen. Was sollen mehr Leute wissen?
Der Einsatz von Solaranlagen ist super vielfältig. Man kann sie zum Beispiel auch in der Landwirtschaft einsetzen, um Pflanzen vor Hagel oder Starkregen zu schützen. Und dann hat man direkt eine doppelte Energieausbeute. Man hat einmal die Pflanzen darunter und dann den Strom von den Solarpanels darüber.
Zack.
Fakt gedroppt.
Ja, vielen, vielen Dank, Eva, dass du bei uns warst. Es war super spannend. Folgt Eva gerne auf den sozialen Medien. Wir haben es gerade schon gesagt, unter @energiewende.erklärt. Wir packen das auf jeden Fall auch alles in die Shownotes. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz, ganz wichtig, schenkt uns doch gerne eine Sternebewertung. Viele Leute wissen gar nicht, dass es geht, aber das hilft uns total, pusht den Algorithmus und wir freuen uns persönlich auch total darüber. Und schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem Podcast, auf Lisas und auch auf meinem. Die findet ihr auch alle in den Shownotes. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.